Radio Prag, Nachrichten.
Premier Nečas favorisiert eine Einigung mit der VV-Partei. Personalmangel, die tschechische Armee ist zu unattraktiv für die Soldaten. Laut Kreisamt bringt die Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für Uski kaum Entlastung. Premier Nečas strebt eine Einigung mit der VV-Partei an, um die Koalition in der bisherigen Parteienkonstellation fortzusetzen. Die jetzige politische Zusammensetzung aus ODS, Top 09 und VV-Partei sei die favorisierte Variante. Eine Einigung im Koalitionsstreit könne möglicherweise durch einen Zusatz zum Koalitionsvertrag erreicht werden, so Nečas auf einer Pressekonferenz am Freitag. Man wolle auf der Grundlage des Koalitionsvertrages verhandeln und nicht mit einzelnen Überläufern. Falls keine Einigung erzielt werden könne, kämen vorgezogene Neuwahlen in Betracht. Die Fraktionsvorsitzende der VV-Partei, Pieck, betonte nach internen Verhandlungen, die Partei stehe hinter den Bemühungen des Premiers, die Koalition zu stabilisieren. Das laufende Jahr entscheidet angeblich darüber, ob die tschechische Armee künftig über ausreichend Soldaten verfügen wird. Das geht aus einer Analyse im Rahmen des sogenannten Weißbuches hervor, die Experten für das Verteidigungsministerium erstellt haben. Danach verliere die Armee die Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Nach derzeit gültigen Dokumenten sollten in diesem Jahr insgesamt 26.500 Soldaten in der Armee sein. Tatsächlich seien aber nur rund 22.000 Soldaten im Dienst. Allein in den letzten zwei Monaten hätten rund 300 von ihnen entschieden, ins Zivilleben zurückzukehren, hieß es. Neben Personalmangel leide die Armee aufgrund überteuerter und verfehlter Rüstungsaufträge auch an hoher Verschuldung, wodurch die erforderlichen Investitionen in Gefahr seien. Die Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für Interessenten aus Tschechien bringt angeblich für den durch hohe Arbeitslosigkeit belasteten Kreis Ústí nad Labem aus sich kaum Entlastung. Nach Einschätzung des Kreisamtes würden nur einige Dutzend Arbeitslose die Nähe zu Deutschland nutzen, um dort zu arbeiten. Die Nachfrage von Seiten deutscher Arbeitgeber bei den tschechischen Arbeitsämtern sei jedoch steigend. Gesucht würden vor allem qualifizierte Arbeitskräfte wie Krankenschwestern, Informatiker oder Installateure. Nach Angaben des Kreisamtes seien jedoch die Fremdsprachenkenntnisse für die Tschechen die größte Barriere. Der deutsche Arbeitsmarkt steht Tschechen ab dem 1. Mai offen. Der frühere Vorstandsvorsitzende des Konzerns Volkswagen Group, Karl Hahn, erhielt am Freitag die Gedenkmedaille des tschechischen Senats. Hahn erhielt die Auszeichnung für seine Verdienste um die Eingliederung des Autoherstellers Skoda in den deutschen Konzern vor 20 Jahren. Der Senatsvorsitzende Milan Štěch erklärte, die Auszeichnung stehe als Dank an all jene, die sich an der Eingliederung in den VW-Konzern beteiligt hätten. Es habe sich ohne Übertreibung um die beste Privatisierung gehandelt, so Štěch. Von allen nationalen Minderheiten im Lande sind den Tschechen die Roma am unsympathischsten. Das geht erneut hervor aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM. Danach bezeichnen 74% der Tschechen Roma als unsympathisch. Rund jedem zweiten Tschechen sind Ukrainer, Albaner und Rumänen unsympathisch. Am meisten mögen die Tschechen die Slowaken in ihrem Land. Insgesamt finden sie jedoch sich selbst am sympathischsten. Und damit zum Wetter. Am Samstag ist es zunächst heiter bis wolkenlos, im Tagesverlauf zunehmende Bewölkung und vereinzelt Niederschläge, die Tageshöchsttemperaturen 10 bis 14 Grad Celsius, in Lagen bei 1000 Metern 5 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Christian Rühmkopf.
Hallo und willkommen, Sie haben Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Markéta Kachlíková. Unsere aktuellen Themen stehen heute im Zeichen der Kultur und der Festivals. So berichten wir über die Tage des europäischen Films sowie das Prague Writers Festival. Danach erfrischen wir uns im Sprachkurs mit etwas Tee, um im Reiseland Tschechien dann nach Přeznice zu fahren. Im dortigen Renaissance-Schloss haben sich im Jahr 1557 Erzherzog Ferdinand II. Und Philippine Welse heimlich das Jawort gegeben. Soweit unsere heutigen Themen. Viel Spaß beim Zuhören. Europäische Filme vorzustellen, die sonst in den tschechischen Kinos kaum zu sehen sind. Das ist das Hauptziel der Europäischen Filmtage, die zum 18. Mal in Prag veranstaltet werden. Die 40 Filme aus 25 Ländern sind thematisch breit gestreut. Da gibt es Streifen, die für den Oscar nominiert wurden, einige Musikfilme und in der Sektion zur Sache wird eine Auswahl von Filmen gezeigt, die thematisch mit dem Europäischen Freiwilligenjahr zusammenhängen. Zum Festivalangebot gehören auch mehrere preisgekrönte Filme. So wurde das Festival am Donnerstagabend mit der tschechischen Premiere von Tom Tykwers Film 3 eröffnet. Die österreichische Schauspielerin Sophie Reuss, die für ihre Leistung in Tykwers Beziehungskomödie jüngst mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde, nahm an der Festivaleröffnung teil. Martina Schneibergowa hat mit ihr gesprochen.
Frau Reuss, zuerst Gratulation zu dem Filmpreis der Goldenen Lola.
Ja, also
und jetzt werde ich wahrscheinlich eine Frage stellen, die Sie 100-mal gehört haben. Was hat Sie an dem Drehbuch gereizt, als Sie das Drehbuch bekommen haben von Tom Tykwer? Was war das Ausschlaggebende, dass Sie diese Rolle übernommen haben?
Also er hat mir das Drehbuch gegeben mit den Worten, er hätte das für mich geschrieben. Was einen zuerst immer sehr misstrauisch macht als Schauspieler, weil das passiert oft, dass jemand kommt und sagt, ich habe etwas für dich geschrieben. Und meistens denkt man nur, oh Gott, was für ein Missverständnis. Ja? Ich habe voller Misstrauen dieses Drehbuch gelesen und dann doch ganz schön viel Humor da drin, also eine Art von Humor da drin entdeckt, wo ich dachte, ja, das deckt sich irgendwie tatsächlich mit meiner Person, ja, mit dem, was ich als Schauspielerin gerne mache, aber was man eigentlich im Film sonst nie machen kann. Mir ist das eher gelungen, am Theater mir da Zusammenhänge zu basteln, in denen ich mich frei bewegen kann. Und es ist nicht so oft, dass man zumindest im deutschsprachigen Raum als weibliche Schauspielerin in meinem Alter Rollen spielen kann, die ja, die diese Art von Souveränität und Witz irgendwie haben. Ich finde es so schlimm, immer diese Frauen in den Filmen, die immer zwar die moralische Oberhoheit haben, ja, das ist in deutschen Filmen ganz oft so, beim tschechischen Film kenne ich mich leider beim zeitgenössischen zu wenig aus, und die Männer dürfen dann die lustigen Trottel spielen, ja. Die Männer haben die lustigen Rollen und die Frauen stehen mit der moralischen Überlegenheit in der Ecke und sagen, und was ist mit den Kindern? Hast du dir das überlegt? Oder sie werden von ihrem Mann gedemütigt, geschlagen oder wegen der 20-jährigen Verkäuferin verlassen. Und das soll man dann intensiv spielen und sich dabei die Haare raufen und die Pulsadern aufschneiden. Und ja, auf sowas habe ich keine Lust, weil es geht doch immer drum, welches Menschenbild produziert man. Und da dachte ich bei diesem Film, ja, dieses Risiko gehe ich ein. Ich wusste ja auch nicht, ob ich das so mache, dass ihm das gefällt. Also das war, ich drehe nicht so viel, deswegen war es auch ein großes Risiko für mich. Ich hatte ja auch Angst, ihn zu blamieren, ja, also nicht gut genug für ihn zu sein. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass ich so viele Preise bekommen habe für diese Rolle. Ja.
Sie haben den tschechischen Film erwähnt, dass Sie nicht den Gegenwartsfilm kennen, aber Sie kennen bestimmt die älteren Filme von.
Ja, ich kenne also was von Vera Chytilova, wenn man die so ungefähr ausspricht, ja, dann kenne ich Jan Sverak, heißt er so? Ja, genau. Und natürlich als Kind habe ich Pantau und den kleinen Maulwurf gesehen und ich habe damals in West-Berlin, wo man DDR-Fernsehen empfangen konnte, da gab es natürlich auch ganz viele tschechische Filme im DDR-Fernsehen und so. Und von daher habe ich auch einen Eindruck, und dann gibt es diese Märchenfilme und so. Und ich war tatsächlich wahnsinnig geschmeichelt von der Einladung hierher, weil ich das tschechische Kino in seiner Tradition über alles zu schätzen weiß. Also ich meine, was sich die Lova damals 66 gemacht hat, das ist so weit vorne ästhetisch, formal, ja. Das ist so eine Avantgarde, das ist schon großartig. Es freut mich sehr, in diesem traditionsreichen Land
zu
Gast zu sein. Ich danke Ihnen.
Die Tage des europäischen Films dauern in Prag bis zum 21. April. Danach werden die Filme in Brünn sowie in einigen weiteren tschechischen Städten gezeigt. Manche mögen's heiß. Unter diesem Motto beginnt am Samstag das 21. Prague Writers Festival, eines der am meistbeachteten Literaturfestivals in Europa. Erneut sind Autoren aus der ganzen Welt dabei, unter anderem der karibische Nobelpreisträger Derek Walcott und der amerikanische Schriftsteller Don DeLillo. Einer der Teilnehmer ist auch Tomáš Kafka, heute tschechischer Botschafter in Dublin, aber auch Übersetzer deutscher Prosa und Lyrik. Als Autor glossiert er in kurzgefassten, pointierten Gedichten überwiegend das aktuelle Geschehen. Zum Auftakt des Festivals habe ich Tomáš Kafka vors Mikrofon gebeten.
Wir treffen uns diesmal anlässlich des Schriftstellerfestivals in Prag. Sie treten beim Festival einmal als Autor und einmal als ein Teilnehmer an der Diskussion zum Thema des Kalten Krieges auf. Wie wollen Sie dieses Thema in Hand nehmen?
Was für mich interessant ist, jetzt irgendwie also den Kalten Krieg als eine zwiespältige Periode zu erfassen oder zu reflektieren, als wir irgendwie zwischendrin waren. Also wir haben es gehasst, wir glaubten, also das ist eigentlich nur ein bisschen kältere Helle, aber Hölle. Und jetzt gerade also diese Konfusion, die wir in der Gegenwart erleben, also auf einmal macht die Geschichte, macht den Kalten Krieg sogar ein bisschen attraktiv oder interessant. Der Kalte Krieg hat auch etwas Groteskes auf einmal an sich. Und mein Zugang dazu war also, dass ich mir dachte, jetzt vielleicht ist die Zeit, auch den Kalten Krieg ein bisschen zu enthüllen, zu sagen, also was war damals für normale Menschen wie mich, was war damals die Herausforderung, ob es für uns interessant war, sich als Bestandteil des Konflikts zu verstehen oder nur als Zaungäste. Und wenn man als Zaungast war, war es beschämend.
Und haben Sie sich auch damals solche Gedanken gemacht oder erst jetzt im Rückblick in einer Reflexion?
Ich war damals ziemlich jung, deswegen ich war auch romantisch in dem Sinne, also dass ich mir viele Vorwürfe machte, also als ich 18 oder um 20 war, also dann schämte ich mich dafür, dass ich wenig engagiert bin, aber ich war mir nicht sicher, ob es nicht zu riskant wäre und ob ich überhaupt meinen eventuellen Einsatz verantworten könnte. Aber vielleicht was ziemlich wichtig ist, dass irgendwie also der Kalte Krieg erstaunlich gut ausgegangen ist. Der Happy End 89, wenigstens in Europa, also auf einmal ließ alles in einem viel milderen Lichte erscheinen. Und da glaube ich, also es ist interessant, ein bisschen auch also diesen Happy End zu diskutieren und vielleicht auch, wie ein Happy End unsere Wahrnehmungen auf einmal abrupt verändern kann.
Ich würde jetzt zu Ihrem anderen Engagement beim Festival übergehen, und zwar zum eigentlichen literarischen Auftritt. Womit kommen Sie zu dem Festival? Wahrscheinlich mit Gedichten. Aber sind das Gedichte aus der letzten Zeit oder Verse, die bereits publiziert worden sind?
Es ist für mich ein bisschen absurd, denn ich habe lange, lange Zeit nichts mehr veröffentlicht. Und dadurch, dass ich jetzt die letzten 2,5 Jahre in Irland lebe, also dann, ich versuchte ein bisschen kameleonweise auch also die Sprache zu ändern und habe ziemlich dreist angefangen, eine Art Tagebüchergedichte auf Englisch habe ich angefangen zu schreiben. Ich war vielmehr so in meiner Auffassung ein Dichter, also der eigentlich kommunizierte mit der Hilfe der Gedichte mit meinen Freunden in Irland oder in Tschechien, die irgendwie es interessant fanden oder es als eine Chance verstanden, mir direkt auch eine Antwort zu schicken. Es war quasi ein Spiel. Und jetzt auf einmal, die Organisatoren fanden es interessant und haben mich eingeladen, also dass ich diese Gedichte hier in Prag auf einmal auf Englisch oder lieber noch auf Tschechisch vorstellen sollte. Nur diese Gedichte existierten lediglich auf Englisch. Also dann musste ich sie übersetzen lassen. Unglücklicherweise hat sich niemand bereit gefunden, es für mich zu tun. Also dann schließlich musste ich es selbst tun. Und das war für mich wiederum so eine völlig neue Erfahrung. Jetzt musste ich mich selbst hinterfragen, also ob das, was ich auf Englisch geschrieben habe, ob das wirklich Sinn macht und ob es sich noch in einer anderen Sprache wieder sagen lässt.
Soweit Tomáš Kafka zum Prague Writers Festival. Das ganze Gespräch mit dem tschechischen Dichter, Übersetzer und Diplomaten hören Sie im Kultursalon in einer Woche. Die Literatur, ihr Wesen liegt in der Sprache. Und deswegen ist es auch in unserer Sendung nun Zeit, eine weitere Lektion der tschechischen Sprache zu lernen. Vor einer Woche haben wir uns beim Lernen mit Kaffee aufgemuntert. Heute wird im Sprachkurs Tee, Chai, serviert. Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, aber das deutsche Wort Tee und der tschechische Ausdruck Chai haben einen gemeinsamen Ursprung. Dabei handelt es sich um die chinesische Bezeichnung, die in verschiedenen chinesischen Dialekten unterschiedlich ausgesprochen wird. Während das deutsche Wort aus dem menanischen Dialekt übernommen wurde, geht die Bezeichnung im Tschechischen, aber auch etwa im Russischen oder Türkischen, auf das Mandarinwort Cha zurück. Das Wort Tee bezeichnet ursprünglich einen Aufguss
Nalev
aus Teeblättern. Je nach der Blätterverarbeitung gibt es dann schwarzen Tee,
Černý čaj,
grünen Tee,
Zelený čaj,
oder weißen Tee,
Bílý čaj.
Aber auch Kräutertee,
Bylinkový čaj,
bzw. Früchtetee,
Ovocný čaj,
gelten hierzulande ähnlich wie im Deutschen als Tee,
Čaj,
obwohl sie mit den Blättern der Teesträucher,
Čajovník,
nichts zu tun haben. Bei der Zubereitung übergießt man getrocknete Blätter mit heißem bis kochendem Wasser und lässt sie ziehen.
Vilhovat.
Eine Errungenschaft der modernen Zeit, die die Zubereitung erleichtert, sind Teebeutel, im Tschechischen allerdings Beuteltee.
Pytlíkový čaj.
Zum schwarzen Tee wird oft Zucker,
Zucker,
Honig,
Met,
Milch,
Mléko
oder Zitrone,
Zitron,
gereicht. Die Redewendung aus dem Englischen, das ist nicht meine Tasse Tee,
to není můj šálek čaje,
hat sich auch im Tschechischen eingebürgert, obwohl die Tschechen keine so enge Beziehung zum Teetrinken haben wie die Engländer. Den Sinn der Aussage, nämlich das verstehe ich nicht, das interessiert mich nicht oder das macht mir keinen Spaß, wird im Tschechischen aber auch durch andere Redewendungen ausgedrückt. Das ist nicht mein Parkett,
to není moje parketa,
oder aber etwa darin bin ich nicht geschmiedet,
v tom nejsem kovaný.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Und das war's für heute im Tschechischkurs. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Etwa 80 Kilometer südlich von Prag liegt das Städtchen Březnice. Das dortige Renaissance-Schloss ist wortwörtlich in die Geschichte eingegangen, denn dort spielte sich nicht nur die erste Begegnung zwischen Philippine Welser und Erzherzog Ferdinand II. Ab, sondern die beiden haben eben in Březnice im Jahr 1557 auch heimlich ihre Ehe geschlossen. In das Schloss lädt sie Martina Schneiberkova im folgenden Reiseland Tschechien ein.
Reiseland Tschechien.
Wenn man aus dem Zug in Březnice aussteigt, ist das Schloss schnell zu erreichen. An der historischen Bierbrauerei vorbei gelangt man direkt ins Schlossareal. Die erste Erwähnung von Březnice stammt aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Damals führte durch den Ort am Fluss Vlčava der Goldene Steig, der auch Semita Aurea genannt wurde. Dieser Handelsweg verband Prag mit Passau. An der Kreuzung des Goldensteigs mit anderen Handelswegen entstand ein Marktflecken mit einer gotischen Festung, eben Březnice. Robert Bartak ist Kastellan des örtlichen Schlosses. Bei der Führung macht er auf das Modell der früheren Festung aufmerksam.
Gotická tvrz se původně skládala z jednopatrové budovy takzvaného severní.
Die gotische Festung bestand aus einem einstöckigen Gebäude, dem sogenannten nördlichen Palast, den eine Befestigung umgab. Die Festung ist mit dem alten böhmischen adligen Geschlecht Busitz verbunden. Zu den Vorfahren der Familie Busitz soll der legendäre Bivoy gehört haben. Im Wappen hatten die Busitz einen Wildschweinkopf.
Bivoy ist ein legendärer Held der alten böhmischen Sagen. Er soll nur mit den Händen ein Wildschwein gefangen und es Fürsten Libusa gebracht haben. Dafür durfte er ihre Schwester Gazi heiraten. Den Chronisten zufolge soll darum Bivoys Sohn Rodislav einen Wildschweinkopf im Wappen gehabt haben. genauso wie die Busitz, die im Unterschied zu Bivoy und Kasse jedoch historisch belegt sind. Die Festung gehörte den Busitz bis 1415, als die Familie Smrzlík sie kaufte, erzählt der Kastellan.
Petr Smrzlík ze Svojšína byl nejvyšším mincmistrem království českého. Byl to přítel Jana Husa.
Petr Smrzlík von Svojšín war der oberste Münzmeister des Königreichs Böhmen. Er war zudem ein guter Freund des Kirchenreformators Jan Hus. Dies geht aus einem Brief hervor, den ihm Hus kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Da sich auch die Erben von Petr Smrzlík den Hussiten anschlossen, wurde die Burg in Bresnice während der hussitischen Kriege zweimal von den katholischen Truppen angegriffen. Anfang des 16. Jahrhunderts ging Bresnice an die Familie Malowetz von Chinov und Wimperk über. Petr Malowetz lud den namhaften Architekten Benedikt Ried von Piesting nach Bresnice ein. Er baute hier die äußere Befestigung. Sie bestand aus einigen Bastionen, die später überdacht wurden. Benedikt Ried beteiligte sich auch am Bau des unweit gelegenen Schlosses in Blatna und zudem am Bau des Ladislav-Saales auf der Prager Burg.
Die Malowetz konnten Bresnice nicht lange halten. Nachdem sie 1547 am Aufstand gegen den böhmischen König Ferdinand I. teilgenommen hatten, wurde ihr Eigentum konfisziert. Jiří Lokšan von Lokšany war der neue Besitzer von Bresnice. Er hat die heutige Gestalt des Schlosses bedeutend beeinflusst. Das Schloss sieht noch fast so aus, wie es im Renaissance-Stil unter den Lokschans umgebaut wurde. Damals wurde es auch mit Graffiti geschmückt, die in den 1990er Jahren restauriert wurden. Jiří Lokšan gründete im Schloss eine Bibliothek, die heute die älteste erhaltene Schlossbibliothek in Tschechien überhaupt ist. Auf Einladung von Kateřina von Lokšany kam auch Filipine Welser zu Besuch nach Bresnice. Jiří Lokšan sei überhaupt eine bedeutende Persönlichkeit gewesen, sagt der Kastellan.
Er war unter anderem Sekretär von König Ludwig Jagiello und später auch von Ferdinand I., zudem war er auch Reichshauptmann. Die Enkelsöhne von Jiří von Lokšany nahmen aber am Aufstand der böhmischen Stände teil. Sie flüchteten mit Friedrich von Pfalz aus Böhmen. Das Eigentum der Familie wurde beschlagnahmt. Das Schloss kaufte danach Přibík Jeníšek von Újezd. Er war königlicher Prokurator beim Prozess gegen die Teilnehmer des Aufstandes, die am 21. Juni 1621 auf dem Altstädter Ring in Prag hingerichtet wurden.
Auf einem großen Gemälde im ersten Saal des Schlosses ist die Familie von Jan Josef Jeníšek von Újezd abgebildet, der 8 Kinder hatte. Auf dem Bild ist auch der jüngste Sohn František zu sehen, um den sich eine Sage rankt. Als Erwachsener war er kaiserlicher Offizier und wurde von den Türken gefangen genommen, erzählt Robert Barták.
Er verbrachte 25 Jahre lang in türkischer Gefangenschaft, bevor die Familie ihn loskaufen konnte. Das notwendige Geld, 1000 goldene Dukaten, stammte aus einem Schatz, den die Frau des Gefangenen angeblich im Schlosspark gefunden haben soll. Dort, wo sie diesen Schatz fand, ließ sie ein blaues Kreuz aufstellen. Dieses Kreuz steht bis heute im Park. Als František aus der Gefangenschaft zurückkam, ließ er einige Gegenstände herstellen, die ihn an die traurigen Jahre erinnern sollten. Es handelte sich um Speibecken, die die Form türkischer Turbane hatten. Einige davon sind bis heute im Schloss ausgestellt. Wenn er sich an die Gefangenschaft erinnerte, konnte er diese Speibecken benutzen und symbolisch auf die Köpfe seiner früheren Kerkermeister spucken.
Die Führung durch das Schloss endet allerdings nicht bei den Speiköpfen von František Jeníšek von Újezd. Wir werden sie daher in der nächsten Ausgabe des Reiselandes fortsetzen. So gibt es in Bresnice einige Exponate, die an die berühmteste Besucherin des Schlosses, Filipine Welser, erinnern. Zudem lassen sich einige mit Originalmöbeln eingerichtete Gemächer begehen und die umfangreiche Ahnengalerie der Schlossbesitzer bewundern.
Soweit Martina Schneiberkova und die interessante Geschichte des Schlosses Březnice. Im heutigen Programm von Radio Prag sind wir am Ende angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich Markéta Kachlíková.